BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Haben Sie schon mal Löwenzahnlimonade getrunken oder einen Unkrautkuchen gebacken? Vermutlich nicht, aber unsere heutigen Studiogäste, die können uns sagen, wie es geht und vor allem, warum wir das tun sollten. Elisabeth Hammersen und Veronika Halmbacher sind der Meinung, aufessen statt ausreißen. Und sie haben ein Buch mit Rezeptideen rund ums Unkraut veröffentlicht. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, schön, dass wir da sein dürfen.
Gibt es denn irgendwas aus eurer Unkrautküche, was zum Beispiel auf dem Frühstückstisch mit dabei ist?
Ja, wir sind ja beide ein bisschen Freaks, deswegen fängt es oft schon in der Früh an, dass wir rausgehen und zum Beispiel nur ein paar Brennnesselspitzen sammeln und einen Tee draus machen. Natürlich haben wir auch gern immer was bevorratet, zum Beispiel vom Herbst die Brennnesselsamen, wo wir gern unser Granola machen, was immer daheim ist. Und jetzt, wo der Giersch so wunderbar frisch war, haben wir auch wirklich viel Säfte gepresst mit dem grünen Gold. Ja, definitiv gibt es auch schon in der Früh oft.
Also was euch alles eingefallen ist zum Thema Unkraut, was man damit machen kann, das hören wir heute in der Sendung. Und wir werden uns vor allem aber auch darüber unterhalten, warum die Beschäftigung mit Wildpflanzen, egal ob es jetzt im Wald ist oder daheim im Garten und das Rausgehen in die Natur und dieses bewusste Erleben und Lernen und Riechen und Schmecken, warum das für die Seele und für den Menschen so gut ist. Köstliches Unkraut heißt das Buch von Elisabeth Hammersen und Veronika Halmbacher. Das neue Buch, muss man sagen. Das ist nicht euer erstes, aber da werden wir gleich drüber reden. Jetzt müssen wir euch erst einmal ein bisschen verorten und schauen, wo eure Heimat ist. Ihr kommt vom Tegernsee.
Genau, wir sind beide Tegernseer Kindl.
Eine der schönsten Regionen in Bayern. Wir haben so viele schöne Regionen in Bayern, aber ich glaube, da seid ihr schon ins Schatzkästlein reingefallen von der Mutter Natur.
Da haben wir es definitiv gut erwischt.
Ja, ich bin wirklich jeden Tag ganz froh und dankbar, dass ich da auf die Welt gekommen habe dürfen. Mhm.
Was seid ihr denn im, in Anführungszeichen, bitte verstehen zu wollen, normalen Leben, wenn ihr euch nicht mit Kräutern beschäftigt? Froni, erzähl.
Ich bin Grafikdesignerin bei der Büttenpapierfabrik in Gmund. Mhm. Und das erfüllt mich sehr, weil das einfach so ein schöner Betrieb ist, wo einfach das tollste Papier der Welt hergestellt wird.
Büttenpapier ist was ganz Wertiges und Wunderbares. Ja. Gibt es denn nur Leute, die Brief schreiben auf Büttenpapier? Es werden wieder mehr, habe ich den Eindruck, oder?
Gott sei Dank gibt es Leute, die auf so schöne Papiersachen Wert legen. Aber wir machen natürlich auch tolle grafische Papiere für Verpackungen, für Weltkonzerne.
Und wir dürfen ja dein Licht durchaus nicht unter den Scheffel stellen. Du bist auch Illustratorin und diese Unkräutlein oder Unkräuter, je nachdem wie klein oder groß sie sind, die sind in deinem Buch von dir, die Zeichnungen.
Ja, genau.
Das ist wunderschön. Du machst nicht nur dieses, du machst auch andere Sachen. Also das ist so ein bisschen dein Können und deine Leidenschaft.
Das ist so ein bisschen das, wo ich mein ganzes Herz einbringen kann.
Du bist die Zeichnerin und Elisabeth, du bist die Schreiberin. Oder?
Ja,
ihr teilt
genau.
Euch da ganz gut auf.
Also das ist wirklich toll mit der Froni, diese gemeinsamen Projekte, weil wir eben die gleiche Leidenschaft haben. Das ist unsere Basis und dann aber sehr, sehr unterschiedliche Stärken haben. Und das ist einfach super, weil die Froni ist definitiv eine richtige Künstlerin, die auch ein wunderbares Auge hat fürs Fotografieren, fürs Kochen, generell für diese Darstellung. Also in alle drei Bücher hat sie ja alle Fotos gemacht. Da haben wir uns einmal viel gefragt, wer war ja Fotograf und keine Ahnung, mit Kochstudio und bla bla bla. Das ist alles bei uns daheim eigentlich entstanden.
Das sieht man, weil also die Bilder sind sehr stimmig und das ist sehr authentisch.
Ja.
Und das sieht man sofort, dass das nicht irgendwo schön und liebevoll, sicher, künstlich, aber arrangiert ist, sondern das ist so, das passt genau zum Thema, das seid ihr, das sieht man sofort.
Das ist so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Also der Verlag hat natürlich uns schon einen Profi-Fotografen schicken wollen. Und dann war es halt so ein bisschen, wie finden wir jetzt da einen Termin? Aber bei unseren Büchern, da geht es ja immer ums Sammeln und eigentlich immer ums ganze Jahr. Und da hast du jetzt natürlich gleich im Frühling was und du hast aber genauso im Sommer was und der Herbst ist auch ganz wichtig. Und ich hätte es jetzt nie geschafft, an einem Tag alles zu kochen, weil es einfach die Sachen immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten gibt.
Also der hätte 10 Sitzungen machen müssen mit
genau.
euch und habt es selber gemacht.
Und dann habe ich ja gesagt, wie war es denn, ich darf es mal probieren. Und dann haben die gesagt, ja, schick uns mal ein Beispiel, machst mal 2, 3. Und dann haben sie gesagt, ja, passt eh. Und seitdem machen wir das so.
Ja, das ist wirklich schön, weil in dem Buch einfach so wahnsinnig viel von uns einfach drinsteckt. Klar haben wir den super Verlag, der das dann euch schön setzt und macht. Aber ja, da ist wirklich sehr, sehr wenig verändert, weil das einfach alles von uns kommt. Die Texte eben von mir, das macht mir irrsinnig viel Spaß, diese Recherche und da tiefer in die Pflanzengeheimnisse einzutauchen. Und eben von der Froni, dieser künstlerische Part. Und so ergänzen wir uns sehr, sehr gut.
Und du bist im Nicht-Kräuterleben, bist im Tourismus aktiv,
genau.
Ihr führt ein Gästehaus.
Genau, ich führe mit meinen Eltern ein schönes Gästehaus in Bad Wiessee am Tegernsee.
Da habt ihr ja eigentlich schon mal genug zum Tun, gell?
Ja, das ist das, was ich mich eigentlich auch jeden Tag frage, warum ich da noch immer so ein paar Schaufeln mehr drauf setze, weil das eigentlich das Vermieterleben reichen würde. Mit meinem Mann habe ich auch noch ein schönes Ferienhaus in die Berge. Aber ja, es ist halt nur die andere Leidenschaft, die einfach riesengroß ist mit der Naturheilkunde und die will halt auch ihren Raum. Deswegen, ja, Froni sagt immer, wir sind Tausendfüßler. Deswegen, ja, erfüllt uns das sehr, dass man verschiedene Sachen macht.
Ja, beide vielleicht, dass man sagt, und wenn man es nicht als Arbeit betrachtet, sondern als Leben und das tut es ihr, dann kann man sehr viel schaffen, denke ich.
Ja, na, das ist wirklich unser Riesenhobby und das Schöne ist, wenn wir zwar auch zusammenarbeiten, das ist wie Freizeit. Wir lieben es, wenn wir einfach ein Projekt haben und wir gängern auch gerne einfach nur Kaffee trinken oder aus, aber wenn wir irgendwie wieder was Neues haben, was uns zwischen die Finger juckt, dann gibt uns das irrsinnig viel Energie.
Mhm. Jetzt diese Liebe zu Kräutern, zu Beeren, zu Wildkräutern, ihr habt es ja im ersten Buch, ging es ja eigentlich erst einmal um das, was wirklich draußen ist, zum Teil im Wald. Jetzt habt ihr euch mehr in den heimischen Garten bewegt. War das in der Jugend schon ein Thema? Seid ihr mit den Eltern, Großeltern, wart ihr da unterwegs? Was habt ihr da erlebt?
Ja, ich glaube, also meine Mama, die hat mir das schon als Kleinkind eingetrichtert. Ich glaube, ich bin schon mit 3 zum Schwammerlsucher mitgegangen und habe da schon als kleines Kind dieses Glück erfahren, wie das ist, wenn dann so ein toller Steinpilz vor dir steht.
Das ist ein Glück, kann ich nur bestätigen.
Das ist mit nichts anderem zu toppen.
Ah, ja. Ja. Und vor allem, wenn du selber kochen kannst, dann, wenn du deinen eigenen Steinpilz, den selber gefunden hast, der schmeckt nochmal besser.
Erst muss ich drumherum schleichen, dann muss ich ihn fotografieren und dann vorsichtig ernten und dann, ja.
Also, jetzt kommt dann die Küche. Schon draußen. Und bei dir, Elisabeth?
Bei mir ist so, dass er von der Papa-Seite herkommt. Also meine Oma, die hat auch schon immer ganz viel selber gemacht und ihre Lieblingsausflüge waren immer einmal in die Birkensteiner Wallfahrtskapelle oder eben irgendwo, wo es schöne Kräuter gibt. Und ja, definitiv habe ich das von der Diesel-Seite. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich da viele schöne Erinnerungen wirklich mit meiner Oma habe. Und ja, jetzt ist es so, dass bei uns daheim eher der Papa Marmelade einkocht und sammeln geht und so weiter. Also, ja.
Und wann kam dieser Impuls oder die Idee zu sagen, das Thema möchte ich vertiefen, da möchte ich mehr lernen, als ich vielleicht schon weiß oder noch ausführlicher lernen, als ich schon weiß?
Ach, das ist ein Lebensthema, glaube ich. Da lernt man nie aus. Ich glaube, da kann man mit 90 an und neue Sachen entdecken. Und dass das dann so ein bisschen auf diese Schiene gekommen ist, wie es jetzt ist, da bin ich der Elisabeth sehr dankbar, weil die hat nämlich dann nach ihrer Heilpraktiker-Ausbildung beschlossen, dass sie sich auf die Kräuter spezialisieren will und hat da eine tolle Ausbildung beim TEH-Verein.
Das müssen wir, glaube ich, erklären. Genau. Das weiß nicht jeder automatisch, was damit anzufangen. Was ist das?
Das steht für traditionelle europäische Heilkunde. Und das ist ein Verein im Pinzgau, wo es um traditionelles Kräuterwissen geht und da konnte Elisabeth uns ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, also das ist eben wirklich ein ganz, ganz toller Verein, wo es um dieses alte, vergessene Heilwissen geht, was zusammengetragen worden ist, was wirklich im immateriellen Kulturerbe eingetragen ist. Und die haben sich darauf spezialisiert, auf die Wissensvergabe, Weitergabe und Wissensweitervermittlung.
Dass
haben
es nicht verloren geht.
Eine einfach. Akademie gegründet und das ist wirklich ganz, ganz toll, was die für tolle Seminare und Kurse machen. Und da haben wir eben einen davon. 2 Jahre ungefähr besucht, sind da jetzt Wochenende ins Salzburger Land gefahren und haben den TEH-Praktiker, heißt es. Also die haben da ganz viel kürzere Ausbildungen und ganz, ganz tolle Seminare für alle, die sich ein bisschen fortbilden wollen im Kräuterwissen. Aber wir haben eben bei denen in Anführungsstrichen diese große Ausbildung gemacht und dürfen uns deswegen jetzt TEH-Praktiker nennen. Und das können wir wirklich sehr, sehr empfehlen, weil es da einfach wirklich so um altes, vergessenes Heilwissen geht mit ganz viel Praxisanteil. Und ja, da haben wir eben Abschlussarbeit schreiben dürfen. Und wir haben damals gelernt, das war ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, da war so dieser ganze Superfood-Boom, wie diese ganzen aus Südamerika und so alles zu, heißen, uns, ja. Genau, zu uns gekommen ist.
Chiasamen.
Genau.
Brauchen wir alles nicht. Gell?
Und ja, und wir sind da halt durch die Wiesen und Wälder gelaufen und haben gelernt, was die Heidelbeer alles kann, der Brennnessel kann. Und haben uns gedacht, was? Wieso muss das jetzt von sonst woher kommen? Und dann ist das quasi, ja, durch das, dass wir uns ein bisschen überengagiert haben bei dem Thema, ja, über Umwege eben das Buch zu uns gekommen.
Das war das erste Buch,
genau,
das du geschrieben hast. Und da
genau.
ging es eben um heimisches Superfood.
Genau, weil uns das bei der Ausbildung einfach so irrsinnig fasziniert hat, was unsere Sachen für Inhaltsstoffe haben. Und so, ja.
Das war so unser Startpunkt, dass wir es jetzt so in Buchform.
Es ist ja so, dass dieses Heilwissen an sich immer da war und es ist auch nicht neu. Die große Frau, die das damals begründet hat, war ja einfach Hildegard von Bingen. Und das ist ja dann, ach, ich weiß nicht, ich glaube 80er Jahre, so ging das langsam los. Da hat man das auf einmal alles wiederentdeckt. Auf einmal gab es in der Bäckerei Hildegard Brot zu kaufen, weiß ich noch genau, das war neu. Und die hat, das war ja dieses Klosterwissen, was man auch gehabt hat von den Klostergärten. Und man hat auf einmal gemerkt, dass einfach dieses Kräuterwissen seine Berechtigung hat neben dem schulmedizinischen und neben dem pharmazeutischen Wissen, dass sich das ist auch kein Widerspruch, finde ich, das ergänzt sich. Man muss immer schauen, was passt wohin und was passt wo, zu wem und in welchen Krankheitsabschnitten kann man wie arbeiten. Und da ist die Aufgeschlossenheit jetzt einfach auch da bei den Menschen.
Ja.
Kann man so sagen, oder?
Das kann man so sagen, genau.
Ja. Hat es euch weitergebracht, euch mit dem Thema zu beschäftigen? Also jetzt so menschlich, persönlich, wo man gesagt hat, ja, das hat mir so viel gegeben gleich.
Ich glaube definitiv, weil bei uns ist das wirklich aus purer Freude und Interesse entstanden, ohne dem Gefühl, da müssen wir jetzt was draus machen. Und ich glaube, das ist das Fundament bei uns, dass wir einfach für das Thema brennen und dass uns das selber so begeistert. Und wir haben heute Glück gehabt, dass der TEH-Verein das eben auch entdeckt hat und gesagt hat, wow, die zwei Mädels, die beschäftigen sich da definitiv tiefer wie sonst. Und dann eben den Kontakt zum Servus-Verlag hergestellt haben. Aber ich glaube, die Basis ist bei uns einfach, dass wir von innen heraus für das Thema brennen und Lust auf das haben, was wir machen.
Heute zu Gast in Habe die Ehre, Elisabeth Hammersen und Veronika Halmbacher vom Tegernsee mit ihrem wunderbaren Buch Köstliches Unkraut. Ihr zieht's los, gemeinsam oder auch einzeln oder wann, wo, wie, zu jeder Jahreszeit, erzählt uns ein bisschen. Wie läuft denn das ab, wenn ihr draußen unterwegs seid?
Ja, beides grundsätzlich möglich, gell? Wir sind also immer, haben wir im Rucksack Verschiedenes dabei. Ein Messer, ein Stoffsackerl, weil man weiß ja nie, was man so findet auf dem Weg. Und ja, ab und zu gehen wir gemeinsam in die Berg.
Ja, also das ist natürlich, macht uns am allermeisten Spaß, weil dann muss man niemand bitten, dass er stehen bleibt. Weil ja, wir ja das gleiche Sammelgehen haben und bei dem gleichen sowieso stehen bleiben wollen. Und wenn man normal mit jemand auf den Berg geht, geht es ja darum, den Gipfel zu erreichen. Und der wird bei uns manchmal vernachlässigt, weil wir halt einfach uns sammelnd bewegen und manchmal gibt es halt zu viele schöne Sachen, dann kennt man gar nicht dahin, wo man
Prioritäten.
Will.
Der eine will hinauf und der andere will stehen bleiben und ein bisschen was mitnehmen. Aber zu jeder Jahreszeit. Es gibt ja was zu jeder Jahreszeit. Gell? Gibt es ja, ein paar Wochen sind im Jahr, wo wirklich nichts ist.
Tiefster Schnee ist.
Der tiefste Winter, genau.
Dann in der Regel nicht.
Dann können wir die Sachen verarbeiten, die wir so gesammelt haben.
So immer wirklich ein Hochwinter. Aber es geht ja schon das sieht man ja auch im Garten draußen, es geht ja schon ab Mitte, Ende Januar meistens sieht man ja schon, dass die ersten Spitzeln wieder irgendwo, wenn der Sonne draufkommt. Es ist ja immer, und die Gemmen sind ja da, das ist ja auch interessant. Diese Gemmen, die Baumknospen, die sind ja auch so wahnsinnig wertvoll. Ja, haben wir auch einmal einen Studiogast gehabt, der uns das mit den Gemmentherapie genau erklärt hat, aus dem Lechtal.
Ja, das und ist so spannend.
Das ist wirklich spannend.
Ganz ich sage,
da
Feld.
Ist die geballte Wirkstoffkombination einer Pflanze drin in diesen Gemmen und da kann man auch so viel draus machen.
Ja.
Das ist schon spannend, ja.
Ihr müsst mal eine schwarze Johannisbeerknospe probieren. Das ist so unfassbar, wie gut das nach schwarzer Johannisbeer schmeckt.
Die Knospe schon?
Ja, die Knospe. Also das ist meine Lieblingsknospe von der schwarzen Johannisbeer. Ich habe jetzt deswegen extra zwei neue Büsche gepflanzt im Garten, Einfach weil diese Knospen so wahnsinnig toll sind.
Ich finde, die Frucht an sich ist ja nicht gefällig, weil die relativ kräftig ist natürlich im Aroma, auch ein bisschen bitter. Da ist die rote natürlich, die tut man in der Obstsalat, ins Müsli, überall. Die schwarze will behandelt werden. Das ist nichts, was man einfach so neu futtert, aber die hat halt ihre wahnsinnigen Wirkkräfte, wenn es um einen Saft geht zum Beispiel. Wir haben immer Saft rausgemacht.
Und ich finde auch dieses Marmelade einfach unfassbar gut.
Ja. Also ihr seid unterwegs, oft zu zweit und dann immer mit irgendwas im Rucksack, dass man was mitnehmen kann.
Genau, wir nehmen uns manchmal natürlich vor und denken uns, ah ja, jetzt ist, ich sage jetzt irgendwas, Heidelbeersaison und nehmen dafür alles entsprechend mit, aber kämen mit ganz was anderem wieder heim. Das ist eben auch das Schöne, also du musst dich auf die Natur einlassen und auf das, was sie dir halt in dem Moment auch irgendwie gerade schenken will. Und das ist immer eine Überraschung auch. Und das ist wirklich für uns persönlich Glück pur mit, ja,
also einer schönen Ladung. Also geht es nicht los mit dem Ziel, heute machen wir Huflattich oder heute machen wir Himbeer. Nein,
eigentlich nicht. Der Weg ist das Ziel. Wir lassen uns da immer früh drauf ein. Und wir schauen einfach, wo ein schöner Platz ist und was da gerade wächst für uns, was die Natur uns gerade für Geschenk geben will. Und
Der Ansatz ist wichtig, weil es geht um die, das schreibt ihr auch ein bisschen in eurem Buch, es geht um die Art und Weise, wie man da unterwegs ist. Dieses, was will die Natur mir geben?
Genau, also uns ist ganz wichtig, dass man einfach, ja, da wirklich der Natur dankbar ist, was sie für kostenlose Schätze hat. Und das ist das, wo wir ein bisschen aufzwangen wollen, was unser Ziel wäre, dass man wieder ein bisschen mehr schaut, was liegt da wirklich kostenlos vor unserer Nase, was unfassbar gesund ist und ja, wirklich meistens in Hülle und Fülle für uns da ist. Und da wollen wir natürlich auch nur immer so viel mitnehmen, wie wir auch wirklich verarbeiten wollen.
Das ist wichtig, dass man auch, wenn man Pilz sammelt zum Beispiel, dass man es nicht rausreißt. Es gibt schon so ein paar Verhaltensregeln, an die man sich draußen wirklich halten sollte, wenn man unterwegs ist. Und ihr schneidet zum Beispiel nie mit einem Messer ab, gell? Ihr nehmt ein Keramikmesser. Warum?
Man sagt, dass das die Pflanzen nicht so weh tut. Das haben wir so gelernt in der Ausbildung und macht für uns irgendwie Sinn. Und dann haben wir uns natürlich ein paar Keramikmesser besorgt, die immer dabei sind. Und fühlt sich irgendwie gut oder mit zum Arbeiten.
Ja. Und man nimmt nur das, was man braucht und was man verarbeiten kann und dass man die Pflanze nicht beschädigt als Gesamtheit oder dass die weiter wachsen kann.
Und auch für den nächsten Sammler. Also wer weiß, vielleicht wieder nur jemand hier. Und aber es ist wirklich in der Regel mehr wie genug für alle da.
Einfach ein bisschen respektvoll mit den Ressourcen umgehen.
Auf jeden Fall. Es tut aber einfach gut, oder? Diese Ausflüge,
definitiv.
Also das ob ist, mit oder ohne was im Rucksack, es tut einfach gut.
Das ist was, wo wir Zeit und Raum irgendwo vergessen und wo uns wirklich richtig runterholt. Also
das ist was unfassbar erdet. Da ist ja eigentlich das Sammeln selber auch schon total heilsam, weil du verbindest die irgendwie mit den Pflanzen, du saugst die Natur in die auf, du spürst den Platz, wo du jetzt gerade bist. Aloha, da eine Stunde zu sein, ist ja schon wie eine, vielleicht für jemand anders ist das wie eine Meditation. Also das ist ja auch schon, das ist Teil von dem ganzen Wirksamen.
Ja, der Fokus, glaube ich, ist halt einfach dann so spitz auf zum Beispiel die Beeren fixiert. Und uns tut das auch für den Geist einfach immer wahnsinnig gut und ist wirklich klärend und reinigend, wenn du einfach ein paar Stunden nur dich jetzt mit dem Bärensammeln beschäftigt hast.
Ja, und wie wir schon gesagt haben, der selbstgesammelte Steinpilz schmeckt natürlich nochmal so gut. Es ist auch an der Wirkkraft vielleicht was dabei, wenn man das, was man selber gesucht, gefunden hat, zubereitet. Zum Beispiel, man kann ja auch Tinkturen machen, Salben machen, Mazerate machen. Und da hat eben ein anderer Kräutersammler, der auch bei uns zu Gast war, mir einmal gesagt, das tut schon mal der Seele gut und der Psyche, wenn ich weiß, dass das, was ich da zu mir nehme, meinem Körper gut tut. Und ich habe es selber gemacht. Da gesagt, das hat eine ganz andere Wucht.
Definitiv.
Ja, du tust da deine eigene Energie rein, deine eigene Zeit. Nimmst nur die Zutaten her. Also ich mache auch total gern Säumen und ich darf auf jeden Fall immer nur das beste Bio-Olivenöl verwenden und nicht irgendein ganz billiges, weil es ja nur für die Säume ist. Und dann habe ich eine Freundin, die mir immer ganz kostbarstes Bienenwachs von ihren eigenen Bienen gibt. Und das sind einfach diese ganzen Komponenten zusammen. Das ist einfach Glück.
Ja. Was ist denn im Moment gerade, was wäre denn jetzt gerade aktuell zum Sammeln?
also was unser Dauerbrenner in Anführungsstrichen ist, ist definitiv die Brennnessel.
Ja.
Also die begleitet uns eigentlich fast das ganze Jahr über. Und ja, die mengen wir auch einfach irrsinnig gern. Die tut einfach richtig gut. Und sie mit der ein bisschen näher zu beschäftigen, ist, macht einfach auch richtig Spaß, weil man sieht, was für eine starke Pflanze die ist. Und im Herbst hinaus schauen wir eben, dass wir immer großzügig die Samen ernten, dass wir die wirklich vorratig haben dann für ein Jahr. Und das macht richtig viel Spaß. Und jetzt haben wir die letzten Wochen, also gerade durchs Buch und durch den eigenen Fokus auf das, wahnsinnig viel uns dem Giersch zum Beispiel gewidmet und haben da viel ausprobiert. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht.
Ich muss auch sagen, ich habe nämlich jetzt seit diesem Jahr einen Garten. Und das ist so befreiend, wenn man sagt, ah, ich habe einen Giersch, super, ich freue mich.
Ja, weil normalerweise ist die Reaktion eines Gärtners, oh na, da ist er schon wieder oder jetzt ist er da.
Genau.
Oder wie meine Nachbarin mal zu mir gesagt hat, oh, hat sie gesagt, schau, da hast du einen Giersch, tu ihn bloß raus, wenn du den nicht rausmachst, den kriegst du nie wieder los.
Ja.
Das ist die Standard.
Das ist der Bösewicht.
Zum Giersch, ja.
Der Giersch ist der Bösewicht im Garten ein bisschen, aber wenn man es jetzt gefreut, dass man hat und wenn man ganz früh draus macht, dann muss man sich nicht so viel ärgern. Ist vielleicht auch eine schöne Haltung.
Mhm. Draußen im Wald war der Waldmeister, der dürfte jetzt aber ziemlich durch sein schon, gell?
Ja, bei uns schon.
Mhm. Ja, bei uns auch. Aber das ist auch was wir immer gesammelt haben zum Beispiel. Mhm. Als Kinder sind wir immer mit der Eltern mitgegangen und die haben natürlich ganz klassisch damals Waldmeisterbowle gemacht. Und das war immer so, das waren so die Ausflüge im Mai. Und das war auch immer schön. Da sind wir immer in der Natur, da waren dann die Bäume gerade grün, meistens im Wald so. Die haben wir immer die Bladel abgerissen und haben ein bisschen drauf rumpfiffen, so die Rehe nachgemacht, die Ricken nachgemacht. Und das war die Waldmeisterzeit, immer so ein bisschen, wo die Sonne reingeschehen ist. Und die haben natürlich dann eine Bowle gemacht, hat es am Abend dann immer Maibowle gegeben.
Super.
Und für uns Kinder hat man dann meistens was angesetzt, ohne Alkohol. Da hat man halt dann mit Mineralwasser aufgegossen oder mit ein bisschen Orangensaft. Und das war auch was, an was ich mich unheimlich stark erinnere. Deswegen finde ich das auch so spannend. Wie geht man mit dem Thema um? Mhm. Wie prägend ist das, was man da so erlebt? Weil das so eine Einheit war, dieses Natur rausgehen, das Pflücken, dann das Abtrocknen, dann die Bowle machen, am Abend sind sie zusammengesessen und haben getrunken. Und das sind so Kindheitserinnerungen, die man dann auch hat. Und die sind so wertvoll, finde ich.
Ja, ich glaube auch, das ist was, was sich irgendwie in uns neibrennt. Gerade in dieser heutigen Zeit, wo man eigentlich ja fast alles kaufen kann. Was macht es mit einem, diesen ganzen Prozess wirklich mal wahrzunehmen?
Mhm. Köstliches Unkraut heißt das Buch von Elisabeth Hammersen und Veronika Halmbacher. Wie kamst du dem Büchel? Was war da der Auslöser?
Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen.
Ja, tu das. Wir haben Zeit.
Weil eigentlich, da muss ich beim ersten Buch anfangen. Aber wir haben ja vorher schon gehört von der Elisabeth, dass wir da bei dem TH-Verein die Ausbildung gemacht haben. Und dann haben die uns halt erlaubt, dass wir zu zweit die Abschlussarbeit schreiben. Und das war halt damals so, dass ich gesagt habe, du Elisabeth, ich darf mich jetzt lieber mit dem Gesundbleiben beschäftigen und nicht so mit dem Kranksein. Mhm. Und dann sind wir da ein bisschen auf dieses, weil wir halt so Obersammler sind, da auf dieses heimische Superfood gekommen. Und daraus hat sich halt dann dieses erste Buchprojekt ergeben. Und das war eigentlich auch voll spannend, weil dieser Servus, der TH-Verein, da war damals die Vorsitzende, die Karin Buchhardt, die ist beim Servus Verlag eine ganz erfolgreiche Autorin, hat schon ganz viele Bücher geschrieben und die hat natürlich ihren Kontakt da gehabt und die hat einfach unsere Abschlussarbeit diesem Verlag gegeben. Und dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen und irgendwie aus dem Nichts kriegen wir einen Anruf vom Servus Verlag, ob wir da nicht ein Buch draus machen wollen. Mhm. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, das ist wie wenn für einen Schauspieler Hollywood ruft.
Mhm.
Wir sind, also wir haben dann gleich, ja, mach mal und so, aus allen Wolken gefallen. Und dann haben wir das relativ schnell machen müssen, wir haben da nicht viel Zeit gehabt.
Und da war wirklich das Gute, dass wir durch unsere Leidenschaft einfach irrsinnig viel im Kasten gehabt haben.
Ja.
Weil wir einfach zu der Zeit beide beruflich noch nicht so eingespannt waren. Und dann, ich habe immer aus sämtlichen Zeitungen die Rezepte rausgerissen. Dann haben wir wieder was ausprobiert. Also wir haben deswegen in sehr, sehr kurzer Zeit dieses erste Buch quasi.
Genau. Auf jeden Fall haben wir da einfach dann gemerkt, wie schön das ist, wenn man so ein Buchprojekt hat. Und dann war das vorbei. Und dann haben wir gedacht, boah, was macht man jetzt als nächstes?
Dann kam das schwarze Loch. Dann kam das, ja, die und Arbeit dann, ist getan, wo ist die nächste?
Vor allem kam dann auch Corona. Und das war ja auf einmal so eine ganz komische Situation. Gell? Wir haben in der Firma auf einmal Kurzarbeit gehabt, dann dieses Kontaktverbot und so. Und dann habe ich mir schon mal gedacht, boah, ich würde so gerne nochmal eins schreiben. Und beim Verlag war da gerade auch so ein Loch, eine Situation, die haben sie auf einmal nicht mehr getroffen. Die haben dann direkt, ah ja, habt ihr eine Idee, ah, cool. Also seltene Situation, weil normalerweise sind die ja voll und kriegen tausende von Ideen. Und das war eigentlich unsere Chance. Und dann ist Buch Nummer 2 entstanden, das Granzerl-Buch.
Das Granzerl-Buch?
Ja.
Was muss man sich denn da vorstellen?
In dem Buch sind lauter Kränze und Sträuße und traditionelle Sachen wie der Bäumbuschen, die es bei uns gibt am Deggernsee. Und alles eben auch mit Sachen aus dem Garten oder aus der Hecke, also gefundene Sachen, jetzt weniger gekaufte Sachen, ein bisschen vielleicht mal zu Ostern, aber ansonsten eigentlich alles wild.
Und da muss man wirklich anwerfen, die Froni bindt schon seit Kindheitstagen Kränze. Und das ist der Hammer, was die für ein Talent hat. Und mal wieder das künstlerische Auge, was für wunderschöne Kränze die Froni da einfach kreiert hat.
Also da sind quasi Vorschläge drin, was man bindet und natürlich auch die Erklärung, wie man bindet.
Das war dann eben wieder eher mein Part, so ein bisschen Hintergrundwissen zu geben über die Pflanzen, die da drin sind, was das vielleicht für eine Bedeutung hat, was für ein Kranz schön als Türkranz ist, um Gäste willkommen zu heißen, was vielleicht eher für die Adventszeit besser ist. Und so ein bisschen nehmen wir unsere Leser da auch mit um das ganze Jahr herum.
Aber wir zeigen auch in illustrierten Anleitungen, wie es dann geht.
Wie es geht. Mhm. Und das Granzerl-Buch, das war dann in der Corona-Zeit.
Genau, das ist dann genau.
Deswegen war es ja auch nicht da. Weil ich weiß, mit dem ersten Buch ist dann wirklich ein paar Jahre her, aber mit dem ersten war es da.
Genau, das stimmt. Haben wir uns damals auch schon so gefreut. Ja. Auf jeden Fall beim Granzerl-Buch, wo das dann heute wieder vorbei war, da war ein bisschen weniger Hype wegen heute dem Corona-Thema. Und dann haben wir uns schon wieder gedacht, oh, jetzt haben wir das zweite Buch geschrieben, aber drittes war doch schon noch schön.
Die Trilogie beenden.
Wir machen weitermachen. Aber das ist jetzt schon mal cool zum sagen, so, jetzt haben wir 3 Bücher. Genau. Das ist schon erfüllt und schon mit Glück.
Ja gut, aber man braucht ja immer trotzdem eine Idee. Ja. Du musst ja eine Idee haben, wo kam die her?
Und dann ist halt das Thema mit diesem Unkraut-Thema, weil über Unkraut kann man sich jetzt entweder ärgern, oder man kann sich heute drüber freuen.
Und ihr sagt eben, erstens freuen, zweitens essen.
Ja. Genau. Und da einfach wirklich da auch wieder den Blickwinkel ändern und schauen, was ist da und warum ist es da und was ist es überhaupt, was da ist. Und wenn man da eben genauer schaut, was das ist, was da ist, ist das auf jeden Fall, weiß Gott, nichts Schlechtes. Also wenn man da ein bisschen genauer schaut auf die Inhaltsstoffe und was das mit uns machen kann und uns geben kann, sind das wirklich wieder kostenlose Geschenke, die wir da vor der Tür haben. Und natürlich sind sie oft im Übermaß da. Das macht halt dieses Unkraut bisschen aus, dass es sie extrem schnell verbreitet. Aber ja, es ist halt eine wahnsinnig gute Ware, was sie da verbreitet.
Ja, ich muss auch sagen, also gerade mit dem Kirsch, gell? Ich habe jetzt da wirklich heuer so einen Spaß gehabt an diesem Kirsch, weil man da in so kurzer Zeit so eine Riesenmenge auch ernten kann, dass man halt echt dann einen Saft pressen kann, wo man ja wirklich viel Pflanzenmaterial braucht.
Wie schmeckt denn der?
Köstlich. Das ist
falsche Frage, andere Frage.
Nein, das ist also, mir hat der da ein bisschen noch einen Apfel rein oder eine Gurke. Mhm.
Ja, aber der Kirsch, sagt man, also der ist ein bisschen so wie die Petersilie schmeckt der. Also überall, wo man sonst halt auch bei den Speisen Petersilie drüber da hat, kann man den Kirschklor hacken und einfach drüber da. Mhm. Also der schmeckt super.
Aber als Saft ist er süßlich, ist er bitter, ist er...
Ja, so ein bisschen herbiger.
Herb.
Ja. Mhm. Aber wenn wir eine schöne reife Birne zum Beispiel dazu deren, ja, dann gibt es
die süße
wirklich
Komponente schon da rein.
Oder du kannst ja tolle Komponente mit Honig eventuell auch süßen oder mit ein bisschen Zucker.
Also. Auf jeden Fall, den haben wir neulich mal gemacht. Da war eine tolle Journalistin bei uns daheim und dann haben wir diesen Saft gemacht und die hat das gar nicht fassen können, wie gut das schmeckt. Ich finde nämlich immer, das flutet den ganzen Körper. Das merkst du, dass das so in jede Zelle reingeht und was Positives macht mit dir. Und
ja, die Journalistin hat schon gesagt, mei, da hätte ich jetzt nicht einmal einen Kaffee braucht. Das merke ich ja voll, wie ich da gleich wieder da bin.
Ah, was?
Ja,
okay. Ja, und also das Thema war da und dann habt ihr euch natürlich auf einige Unkräuter spezialisieren müssen. Da
ja.
Gibt es mehr, aber ihr habt, glaube ich, die genommen, die quasi jeder daheim hat.
Wir haben jetzt die neuen Unartigen, sagen wir mal, genommen, wo ihr halt glaubt, dass die jetzt in einem privaten Hausgarten
einfach rumstehen.
Die sind die, die man doch halt findet.
Ja.
Und es gibt immer auch tolle exotische Sachen, aber ja, unser Ziel war einfach ein bisschen das, den Ball in Anführungsstrichen flach halten.
Und das praxisnah. Du gehst genau. Vor die Haustür und sagst, was ist in meinem Vorgarten, oder du gehst in den Garten und da wächst er halt.
Genau.
Der Löwenzahn oder das Gänseblümchen oder der Giersch. Ja.
Also wirklich so diese meist schon bekannten Gesichter ein bisschen näher einfach.
Ja, und wir wollen ja auch gerne mal alle abholen und alle mitnehmen. Und also wollen jetzt da nicht irgendwelche seltenen Sachen in unseren Büchern präsentieren.
Und dann war es dann so, dass ihr gesagt habt, also wir daten ganz gern wieder. Und dann habt ihr euch beim Verlag vorstellig gemacht und gesagt, wir hätten wieder eine Idee.
Das Schöne ist, dass wir mit dem Servus Verlag heute mittlerweile auch einen recht guten Kontakt haben. Und die Ansprechpartner sind seit den vielen Jahren jetzt gleich geblieben. Und ja, so geht es halt jetzt schon wirklich auf kurzem Wege. Wir waren ja schon einige Male bei denen in
Elsbeten. Wie lange braucht es denn von der Idee, jetzt täten wir eigentlich gern wieder, bis es ist jetzt fertig und liegt hier bei mir im Sendestudio?
Also beim Superfood-Buch hatten wir 4 Monate eigentlich plus Zeit, um das Buch zu machen.
Das war wirklich irre.
War jetzt auch nicht gegangen, wenn wir vorher doch schon so viel Material gehabt hätten. Beim Granzahl-Buch hatten wir 1 Jahr Zeit. Und beim Unkraut-Buch haben wir eine ganz komfortable Situation gehabt. Da haben wir nämlich 2 Jahr Zeit gehabt.
Ja, aber weil es das ganze Jahr auch abdeckt.
Ja. Und das war wirklich
den Jahresablauf einfach mitnehmen. Ja. Das ist ja nichts, was man schnell aus der Hüfte schießen kann.
Und das war wirklich super angenehm jetzt diesmal, weil wir einfach entspannt 1 Jahr lang wirklich so ein bisschen Ideen gesammelt haben, Fotos schon gemacht haben, uns ausprobiert haben mit Rezepten. Also das war wirklich für uns richtig entspannt.
Also Aufessen statt Ausreißen ist euer Thema. Und wir werden dann in der nächsten Stunde verschiedene Unkräuter und das, was ihr vorschlagt, draus zuzubereiten, machen. Da sind spannende Sachen dabei. Vom Kuchen über die Limonade bis zum Pesto und Energy Balls. Also da wird die ganze Palette abgedeckt. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind, bei uns geht's heute um das Thema Unkraut. Das, worüber wir uns im Garten oft ärgern, ist eigentlich etwas, was uns gut tut. Man muss bloß wissen, was und wie man damit umgeht und was wir alles draus machen können. Und was wir machen könnten aus dem Giersch, aus dem Löwenzahn, aus dem Gänseblümchen, aus der Brennnessel, das werden uns gleich die Elisabeth und die Froni erzählen, denn die haben ein kleines Büchlein dazu veröffentlicht. Also man kann natürlich aus den Unkräutern, die ja für euch keine Unkräuter sind, einzelne Rezepte machen, oder ganz oft habt ihr einen Vorschlag, dass man einfach mehreres zusammenspannt und draus was macht. Ich habe mir jetzt einfach mal so 2, 3 Sachen eingemerkt, die ich besonders spannend fand. Zum Beispiel Löwenzahnkapern. Was ist denn das? Löwenzahnkapern.
Ja, die Löwenzahnkapern, das ist einfach so ein bisschen ein besonderes Rezept. Dann nimmt man einfach die Knospen vom Löwenzahn, bevor die Pusteblume sozusagen aufgegangen ist.
Also darf noch nicht, der muss noch zu sein.
Der muss noch zu sein. Ja. Und den sammelt man. Und dann macht man das einfach haltbar mit so einem Sud aus Wasser, Apfelessig und Salz und Senfkörner kommen rein. Und dann entstehen da einfach ganz, ganz schmackhafte, tolle Kapern.
Die tust du wohin? Salat?
Das ist ein großartiges Topping für ein besonderes Brot oder einen Salat.
Wo man halt sonst auch Kapern reintun
ja.
würde, kann man damit ergänzen.
Genau.
Das ist interessant, dass ihr das in eurem Buch habt. Ich habe das kennengelernt in Norditalien. Da habe ich es einmal gekriegt auf einem Salat. Und dann habe ich nachgefragt, was das ist, weil ich kannte es nicht. Und dann kam der Koch, haben wir uns jetzt also sprachlich nicht wirklich verständigen können, aber er hat mir dann ein Kräuterbuch gebracht und hat mir den Löwenzahn gezeigt. Und hat mir die, also auch gezeigt, die Knospe, das hab ich dann schon verstanden, wie er es mir erklärt hat, dass es also um die Knospen geht. Und der hat gesagt, bei Ihnen in der Region gäbe es das recht oft. Und ich habe es bei uns aber noch nie irgendwo bekommen. Wissentlich, noch nie, wirklich. auch nicht zum Kaufen auf dem Markt.
Das ist halt wieder das, was man selber machen muss.
Ja, das ist, was man selber machen muss. Ja. Ich weiß, ich denke auf dem Wochenmarkt oder so, wo es ja oft mal so ein bisschen spezielle Sachen gibt. Und das ist was, was man wirklich empfehlen kann, weil das schmeckt richtig gut, wie du sagst.
Das schmeckt richtig gut und mein Löwenzahn ist jetzt auch nicht so eine seltene Pflanze. Da, da ist das, da kann man sich ruhig ein paar von denen kapern, einlegen.
Und ist gesund, weil der Löwenzahn, was können wir über den positiv sagen?
Der Löwenzahn, der ist ein totaler Kraftprotz. Also gerade im frühen Frühling, wenn wir so ein bisschen nur aus dem Winterschlaf sind, tut der unsere Leber mit den Bitterstoffen total anregen. Also der ist super, da können wir gar nicht nur essen, gerade am Anfang vom Frühling.
Und gerade in diesen Knospen, da steckt ja auch so viel Erneuerung und Pflanzenkraft drin.
Jawohl. Gehen wir doch mal auf den Saft, weil du gesagt hast, der Giersch. Da kann man relativ viel meistens kriegen, weil man relativ viel meistens voreinander hat. Und du hast wie muss ich mir das vorstellen? Also trocknest du den oder nein oder frisch oder wie verarbeitest du das?
Zack, frisch rein in die Saftpresse. Einfach
und aus.
Mit ein paar Äpfeln oder Birnen.
Damit
man ein bisschen mehr Saft hat, weil die Pflanzen an sich haben jetzt nicht so viel Pflanzensaft drin.
Aber das ist wirklich faszinierend, wenn man das quasi durchpresst, dieses Chlorophyll, diesen grünen Pflanzenstoff zum Sengen, das ist wirklich der Wahnsinn, wie das wirklich dunkelgrün da rauskommt. Da reicht, ja, man braucht schon ein bisschen was, aber trotzdem, wie diese paar Milliliter einen Saft, der sonst nie und nimmer grün wäre, wirklich grün erhält. Also das ist Wahnsinn, dieser grüne Farbstoff.
Und da tust du eine Birne rein oder einen Apfel und braucht es ein wenig Süße, je nach Geschmack. Also besser ist immer mal, also Zucker reden wir jetzt nicht so, weil da sollte man immer verzichten, wo man kann.
Aber es soll einfach jeder so machen.
Aber es soll natürlich auch schmecken.
Ja.
Also weißt, man könnte vielleicht einen Tröpfel Ahornsirup dazugeben.
Auf jeden Fall.
Oder vielleicht ein bisschen Honig, sowas.
Das darf immer jeder genau so machen, wie er es mag.
Man könnte doch auch einen Joghurt dazugeben, oder? Dass man so eine Art Lassi
macht. Das haben wir auch ein Rezept drin mit einem Smoothie.
Ah,
und
ja?
Da haben wir auch Joghurt dabei. Der ist auch irrsinnig gut. Also das kann man zum Beispiel auch als Frühstücksersatz machen mit ein bisschen Haferflocken und so noch dazu. Also das schmeckt auch wunderbar.
Und dann haben wir ja noch diesen wunderbaren Löwenzahnblütenlassi.
Oh ja, stimmt.
Das ist ja fast eins von meinen Lieblingsrezepten.
Bitte wie, Löwenzahn?
Also dann macht man aus der Löwenzahnblüte, aus den nur gelben Blütenblättern, kann man auch mit Joghurt einen ganz
Honig.
Einen ganz, ganz wunderbaren Lassi machen. Das ist eigentlich fast eins von meinen Lieblingsrezepten gewesen. Das hat mich so begeistert beim Ausprobieren. Und es ist wunderschön und natürlich auch so was sehr Besonderes, was man unbedingt selber machen muss, weil man es auch nirgendwo geringt hat.
Wo kriegt es mir die Anregungen dafür her? Ich meine, da muss man ja auch erst nochmal draufkommen auf die Idee, dass man sagt, ja, jetzt nehme ich halt mal diese gelben Blütenblätter und ja, die mixe ich mir jetzt mal ein bisschen auf.
Ja.
Joghurt, der doch ganz gut passen. Wie geht denn das?
Erstens immer mit offenen Augen durch die Welt gehen, auf jeder spannenden Speisekarte im Café schauen.
Findet
man irgendwas. Aber natürlich, ehrlicherweise, gibt es auch 1 Million Anregungen in tollen anderen Büchern im Internet, auf Pinterest.
Ja, und manchmal ist also, als ob einem die Pflanze das so ein bisschen sagt, wenn man das hat, probier's einmal aus damit. Also es kann ja nichts schief gehen. Also,
ja. Manchmal hat man das, dass man irgendwie jetzt was probiert irgendwo und sich dann denkt, ach, das darf doch jetzt aber auch mit Giersch voll super funktionieren.
Ah ja, klar. Also ihr habt zum Beispiel ein Pesto. Nehmen wir doch mal das. Pesto kennt ja mittlerweile jeder. Der eine macht es selber, der nächste kauft es. Ein bisschen Pinienkerne, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Basilikum. Kann man natürlich auch mit Bärlauch, sieht man jetzt ganz oft, kriegt man auch zu kaufen, manchmal auf dem Wochenmarkt, Bärlauchpesto. Das ist ja so eine Sache, dass man sagt, du hast ein grünes Kraut und das pürierst du und mixt du auf oder machst das im Mörser, je nachdem, mit Olivenöl, mit ein bisschen Käse und mit ein bisschen Nuss. Das kann man natürlich wunderbar abwandeln.
Genau.
So, Idee.
So haben wir halt auch wirklich bei vielen Rezepten einfach gesagt, das kennen doch unsere Unkrautstars genauso. Da brauchen wir jetzt nicht zum Beispiel den Kaften Basilikum oder so. Und das macht uns einfach irrsinnig viel Spaß, beide das abzuwandeln, haben da beide viele Ideen. Und
was habt ihr für Pesto drin? Sind da mehrere Kräuter?
Also wir haben einfach da geschrieben 4 Handvoll Unkraut, weil wir es eben schön finden, wenn man da wirklich das ganze Unkrautjahr quasi nutzt. Aber natürlich kann man das Ganze jetzt zum Beispiel nur mit der Knoblauchsrauke oder so machen.
Also das ist wirklich ganz nach Belieben. Deswegen ja, haben wir das oft relativ allgemein lassen, weil wir wollen ja eigentlich hauptsächlich zum Anregen, dass die Leute was draus machen.
Also wenn da steht jetzt so und so viel, zwei Handvoll Unkraut, dann sind das eben alle die Kräutlein, die ihr,
genau,
die ihr da behandelt. Ich darf nochmal selber gerade nachblättern. Das ist bei euch jetzt ganz speziell, damit wir sie alle mal genannt haben. Die Knoblauchsrauke, das Gartenschaumkraut, das Gänseblümchen, der Rotklee, die Vogelmiere, der Gundermann, der Girsch, der Löwenzahn und die Brennnessel. Und die Brennnessel, finde ich, die nimmt ja immer so ein bisschen eine Sonderrolle ein. Mhm. Über die unterhalten wir uns gleich. Dann reden wir über die Brennnessel. Also bei mir im Garten ist eine Stelle, da wuchert sie und wächst sie recht schön. Und da werde ich hinkünftig ein bisschen hinlangen, glaube ich. Man muss natürlich aufpassen, gell? Man muss Handschuhe anziehen, oder? Zum Ernten bei der Brennnessel.
Ja, je nachdem. Klar ist es natürlich, oben sind die Brennhaare ganz klassisch. Da ist auf jeden Fall besser, wenn man Handschuhe anzieht. Aber ja, wir zwei jetzt zum Beispiel, wir ziehen nie Handschuhe an. Es gibt nämlich so einen kleinen Trick, dass man, wenn man die von unten mit zwei Fingern nimmt, dass man dann, da hat die eben keine Brennhaare.
Was meinst du von unten?
Unter die Blätter.
Unter die Blätter.
Genau. Mhm. Und dann nach oben zieht, dann kann man es schaffen. Natürlich piekst man sie manchmal trotzdem links und rechts ein bisschen. Mhm. Aber die Brennhaare sind wirklich nur an der Blattoberfläche. Und ja, die Froni kann euch vielleicht auch noch für die reifen Brennnesselsamen im Herbst, die wir auch gern sammeln. Da haben wir auch einen Trick, wie man die gut ernten kann.
Ja,
vielleicht,
bitteschön, lass uns teilhaben an deinem Wissen.
Ja, also entweder ich schneide es einfach ab, trockne die ganze Pflanze und dann mit einem Handschuh bewaffnet, drehe ich das so einmal durch so ein großes Spaghetti-Sieb.
Ach.
Und dann fallen die ganzen Samen einfach unten raus und so der Rest von diesen Pflanzenfasern bleibt einfach oben drin. Ja. Wenn wir jetzt aber unterwegs sind und ich kann jetzt nicht Unmengen großer Brennnesseln mitnehmen, aber da sind gerade so wahnsinnig schöne Samen, dann stülpe ich einfach so einen Jutebeutel drüber und zirke die, mach das ein bisschen zu und dann zirke ich das einfach so nach hinten ab und dann hat er eigentlich auch bloß die ganzen Samen mit die paar einzelne Blätter dann in meinem Beutel drin und dann kann ich das trocknen und dann vielleicht auch nochmal durch so ein Sieb sicherheitshalber, dass die gröberen Teile weg sind und dann kann man da ganz tolle Brennnesselsamen gewinnen.
Was tut denn die Brennnessel bei uns alles Gutes?
Ja, die Brennnessel, die ist vor allen Dingen für ihre harntreibende Wirkung bekannt. Und noch dazu hat die aber wahnsinnig viel Vitamine und Eisen. Also die ist, man sagt auch so ein bisschen, sie ist eine Alleskönnerin. Also die ist einfach ein Boost wirklich für unseren ganzen Körper und irrsinnig basenbildend, was wir auch heutzutage eigentlich alle brauchen.
Ja, wir sind neigen leicht zum Übersäuertsein.
Ja, deswegen, ja, die Brennnessel kann man eigentlich gar nicht nur integrieren. Und durch das, dass sie eben sowohl von den Wirkstoffen her ziemliche Alleskönnerin ist, kann man sie auch in der Küche für wahnsinnig viel verwenden. Also die ist wirklich sehr, sehr vielseitig.
Was wären so Klassiker, wo du sagst, das mache ich dann zum Beispiel?
Also ich trinke wahnsinnig gern den Tee. Ja. Der hat ein bisschen einen eigenen Geschmack. Also ich mag es gern.
Wobei man dazu sagen muss, also ein Tee von einer frischen Pflanze, der schmeckt so viel besser, wenn jetzt nämlich der eine oder andere Hörer sich vielleicht denkt, ein Brennnesseltee, kreislig. Mag sein, dass das der eine oder andere so empfindet, vielleicht vom getrockneten Kraut. Aber von so einer frischen, jungen Brennnesselspitze, das schmeckt ehrlich anders.
Ja, das glaube ich schon, ja. Und man könnte es auch da drüber streuen, die Spitzeln, oder?
Die Samen kann man drüber streuen, Samen. Also die getrockneten Samen, da kann man wirklich jeden Salat, jedes Müsli, da kann man alles peppen. Die Samen sind so ein bisschen wie so der natürliche Proteinkick. Also die enthalten wahnsinnig viel Eiweiß. Und ja, die kann man wirklich, wenn man sich einmal die Arbeit gemacht hat, dass man die schön dann in einem Glas aufbewahrt, kann man die überall drüber da. Und das frische Blatt, das tut auch nicht mehr pieksen, wenn man es halt dann zum Beispiel mitkocht. Das kann man wie ein Spinat mitkochen.
Wie Spinat, ja.
Oder mit so einem Nudelweugel kann man auch drüber weugeln. Dann tut das quasi diese Brennhaare zunichte machen. Und ja, man kann auch ein Pesto draus machen, man kann ein Öl draus machen, einen Sirup. Man kann die wirklich irrsinnig vielseitig verwenden.
Was wir auch ganz viel brauchen, sind Bitterstoffe, gell? Definitiv. Und da habt ihr einen schönen Bittersalat oder Bitterbowl drin. Was kommt denn da rein?
Also unsere Leber liebt bitter.
Ja.
Man sagt ja auch, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, dass man das nicht so merkt. Und das ist, glaube ich, auch gerade in unserer Zeit sowohl diese Übersäuerung als auch die Leber, dem Stoffwechsel ein bisschen einen Kick zu geben, sind diese Bitterstoffe wahnsinnig wichtig. Und da ist zum Beispiel die Wurzel ist eines der bittersten Sachen, was es gibt.
Vom Löwenzahn.
Ja, genau. Entschuldigung.
Ja, die Löwenzahnwurzel, ja.
Und da haben wir eben auch, weil du bei die Bowl eben gerade gesagt hast, da haben wir die Wurzel vom Löwenzahn drin. Die ist wirklich irrsinnig bitter. Aber das ist halt, ja, ein voller Kick für die
Witzig
Leber.
Ist ja, dass man die Wurzeln, ich weiß nicht, ob man es immer noch macht, aber eigentlich gehören die Wurzeln mit dem Hirschhorn, gell?
Ja,
gehören
genau.
Die rausgraben.
Ja.
Enzian zum Beispiel, sowas alles. Das wäre der Klassiker.
Ja,
definitiv. Kann man natürlich auch mit Gartenstecherl, Schaufel
aber schaut
machen.
Schön aus.
Schaut halt schön aus, macht, ja.
Jetzt muss ich aber nur ganz kurz was zur Brennnesselpflanze, wo wir gerade waren, ergänzen. Weil nämlich ist es auch so, wenn man jetzt was für die Artenvielfalt tun möchte, dann ist das wirklich ganz, ganz gut, wenn man einfach ein paar Brennnesseln stehen lässt, weil das ist so eine ganz wichtige Pflanze, auch für alle Schmetterlingsraupen.
Oh ja, das stimmt.
Ja? Also wenn man was für die Artenvielfalt da will, dann einfach ein paar Brennnesseln im Garten stehen lassen.
Wir waren beim Bitterbowl.
Genau.
Geben unsere Leber was Bitteres. Was könnte man da machen? Also als Idee, was steht da rein? Also ich meine, immerhin haben wir ja sowas wie Rauke, wir haben natürlich auch sowas wie Artischocke ist bitter, dann natürlich auch der Radicchio ist bitter, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Bitterstoffe, die Pflanzen eigentlich haben, die sind jetzt ein bisschen rausgezüchtet worden vom Gartenbau, weil die Leute eben sagen, das ist so bitter und jetzt hat man sie ein bisschen gefälliger gemacht und es ist gar nicht in unserem Sinne, gell?
Ja, also man kann sich da einfach wieder ein bisschen mit dem Löwenzahn an das Bittere gewöhnen. Vielleicht kann man auch die Dosis einfach ein bisschen steigern. Erst einmal ein paar Löwenzahnblätter in den Salat da und dann vielleicht wird es ja dann einfach ein bisschen mehr mit der Zeit. Und diese Wurzel, das ist halt dann wirklich die super geballte Bitterkraft.
Wie geht man denn damit um? Also ich hole die Wurzel raus?
Wir haben die Wurzel rausgeholt. Dann, es war ehrlich gesagt schon jetzt ein bisschen aufwendig.
Aha.
Dann haben wir die größten Wurzeln ganz gut geputzt und auch versucht, die
einfach abbürstelt, oder?
Ja. Mhm. Wir haben auch versucht, die zu schälen.
Aber das ist zu viel fast weggegangen.
Genau, deswegen haben wir dann gedacht, eigentlich ist es besser, die wirklich ganz gut zu bürsteln und zu schauen, dass die wirklich sauber sind. Und dann haben wir das in so einem Sud aus Essig und Gewürzen gekocht und dann paniert. Ich gebe zu, das ist jetzt wirklich das aufwendigste Rezept gewesen in dem Buch, aber es ist ja echt mal ganz was anderes.
Paniert. Sind die groß genug, dass man das...
Ja.
Hat man wie so wie Pommes?
Ja, das war dann irrsinnig...
Okay.
Ja, hat echt super geschmeckt. Also war
ja,
echt
also
mal
schon,
was anderes.
Schon sehr bitter. Aber irgendwie,
ich glaube, jetzt sie klein schneiden und drüber geben, kann man natürlich auch.
Ja,
durch das Panierte ist vielleicht jetzt einfach nur mal... Erstens ein bisschen zu groß.
Interessante Idee.
Und vielleicht auch nicht nur bitter, sondern halt auch noch ein bisschen Fett als Geschmacksgeber dabei.
Und da kann man sich ähnlich wie bei dem Saft, wo wir vorher geredet haben, wenn der Geschmack irgendwie überwiegt oder man es nicht gewohnt ist, dann hilft man sich mit ein bisschen Honig, Ahornsirup, Agavendicksaft oder irgendwie sowas in die Richtung, weil... Ja, erstmal geht es wirklich darum, dass man das wieder ein bisschen mehr in sein Leben holt und dann... kann man sich da nach und nach ein bisschen mehr Druck wohnen.
Ich habe benutzt noch was für die Brennnesselspitzen. Die finden bei euch nämlich auch Eingang in einen Unkrautkuchen.
Der hat mir so gut gefallen. Der war
auch
irgendwie wild, weil man es so gar nicht erwartet, dass das jetzt süß schmeckt.
Ja.
Aber war ein cooles Rezept, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Mhm. Also da habt ihr auch die Brennnesselspitzen. Ist das dann im Teig drin, oder?
Ja, genau. Da tut man halt einfach pürieren und dann mit in den Teig reingeben. Dann färbt es das auch schon so wildgrün.
Ja, das sieht man auf dem Foto auch.
Ja. Mhm. Und gibt einfach einen ganz speziellen Geschmack.
Und wenn man es schön aussehen lassen will, dann glasierst du, hast dann Napfkuchenform gewählt oder Kugelform,
genau.
Dann glasierst du das mit, wie üblich, Staubzucker, Zitrone, also Puderzucker, Zitrone, klar. Und da tust du jetzt rein Blüten.
Ja, die tollen Gänseblümchen zum Beispiel, das ist einfach so ein schöner Herzöffner, wenn man es mit Gänseblümchen dekoriert.
Das sieht dann hübsch aus. Ja. Rotklee kann man auch sagen, überall drüber tun.
Rotklee ist einfach auch so eine irrsinnig tolle Pflanze. Der ist zum Beispiel, sagt man generell, total hormonregulierend. Der hat so einen richtig schönen, angenehmen, nussigen Geschmack. Also ich kann auf der Wiesn, muss ich mal ganz früh direkt essen von dem. Ich mag den total gern.
Mhm. Und den kann man Deko, auch gut so drüber streuen.
Genau,
als Deko,
auf jeden
Fall. Sieht schön aus, auf einen Salat oder so.
Ja,
Kräuterquark, auch was Feines.
Super.
Mhm. Auch die tolle Blüte von der Gundelrebe, die haben wir, den Gundermann, den haben wir auch drin als Unkraut. Die ist auch wahnsinnig toll zum Dekorieren. Und auch mit nochmal Geschmack.
Und was mir ganz gut gefällt, schokolierte Gundermannblätter. Ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Das war auch ein bisschen aufwendiger.
Aber zuckersüß, also ja. Wie es ausgeschaut hat.
Und
also
geschmacklich
ist wirklich der
echt richtig, richtig gut.
Mhm. Also ist klar, du schmilzt Schokolade im Wasserbad und dann, was muss man mit den Blättchen, mit den Gundermännern, sind die frisch, sind die trocken?
Die sind frisch.
Ja,
einmal
ein
bisschen gewaschen und abgetupft und dann mit der Pinzette geschnappt und in die einmal durch die Schokolade gezogen.
Ach ja, und dann wo drauflegen.
Und dann wo drauflegen.
Ach, klar.
Aber ehrlich, total cool.
Ja, also vor allen Dingen, glaube ich, erntet man damit, wenn man Gäste hat, dürfte man ziemlich große Ovationen
da ist
stehen.
Man auf jeden Fall sofort im Gespräch.
Glaube ich auch. Ja, Smoothies. Weil man kann natürlich ganz viel von diesen Sachen kann man auch einfach haltbar machen, oder? Dass man sagt, wir machen ein Essig, wir machen ein Öl, wir machen was Getrocknetes.
Und was mir besonders gut gefallen hat, da habe ich mich den ganzen Winterdruck gefreut und ich glaube eigentlich auch, dass ich auf diese Art und Weise 2-3 Kilo verloren habe. Mhm. Und zwar haben wir uns selber eine Suppenwürze gemacht. Das kennt man, einfach Wurzelgemüse in den Thermomix zum Beispiel einfach zerkleinern und mit Salz versetzen. Und da können wir auch alle unsere Kräuter einbauen.
Mhm.
Da habe ich eine ziemlich große Menge gehabt im Herbst, einfach mit tollsten Gemüse aus dem Garten. Und dann habe ich mir einfach jeden Abend so eine Suppe gemacht. Einfach manchmal.
Also zum Trinken halt nachher, statt, keine Ahnung, im Tee oder was?
Nein, statt Abendessen.
Statt Abendessen.
Einfach,
mhm.
Ich habe meistens nur gelbe Rum rein geraspelt und ein paar tiefgefrorene Erbsen rein und ein paar Nudeln, weil ich will jetzt auch nicht Hunger haben. Aber das war dann mein Abendessen und ich glaube, ehrlich, das hat es richtig gebracht, kilomäßig.
Ja, das hat was mit Stoffwechsel zu tun, hat wahrscheinlich auch wieder was mit dem Kick für die Leber zu tun, was auch immer.
Und man hat halt das Gefühl, man hat was Warmes gegessen am Abend. Und
aber du kannst mit der Gemüsebrühe natürlich auch wunderbar kochen.
Ja.
Also ich finde immer, also eine selber gemachte Gemüsebrühe, wenn du da Gemüsesuppen draus machst, ob das jetzt Blumenkohl ist oder Zucchini oder was auch immer, das ist eine andere Welt, wenn du eine selber gemachte Gemüsebrühe hast, im Gegensatz zu einem, sei er noch so gut, Brühwürfel, auch wenn er aus dem Bioladen oder Naturkost kommt, aber selber gemacht, das schmeckst du schon.
Auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt ein Rezept aussuchen müsste, wo ich sage, das müsst ihr unbedingt probieren, dann war es ehrlich gesagt diese Gemüsebrühe.
Was hast du da genommen? Auch wieder so bunt gemischt, was gerade da war, was da ist. Was hast du denn ich muss gerade schauen, was hast du denn vorgegeben im Rezeptbuch bei deiner Gemüsebrühe? Du hast Girsch.
Da muss man da ein bisschen schauen, weil also das Wurzelgemüse ist ja jetzt eher so im Herbst, hat die Saison. Da müsst ihr einfach schauen, was ihr nur findet im Garten.
Ja, da hast du jetzt Girsch, Zwiebeln, Karotte, Sellerie, Lauch, ganz klassisch.
Ja.
Und hast jetzt zum Beispiel nur Pastinake, Petersilienwurzel und einen frischen Ingwer.
Ja.
Also, und das schmeckt wirklich auch nicht so viel anders, weil der Girsch schmeckt ja, wie vorher gesagt, so ein bisschen petersilienartig.
Ja, ja.
Deswegen ist das jetzt gar nicht so wild, in Anführungsstrichen, wie das schmeckt. Aber natürlich kann man das auch noch mit anderen Unkräutern machen.
Also dein Liebling ist die Gemüsebrühe. Was wäre deine, Elisabeth?
Energiekugeln.
Ja, wahrscheinlich. Du sagst, ich bin einfach in die Brennnessel verliebt. Und diese Energiekugeln mit den Brennnesselsamen, also die mag ich wahnsinnig gern.
Also Energiekugeln, das gibt es jetzt mittlerweile sehr viel auch schon zu kaufen. Das ist einfach diese Alternative zum Kuchen oder zu einer Süßigkeit,
sage ich
mal.
Einfach
in Trockenfrucht so meistens, gell?
Genau, also wir haben da eigentlich sehr früh einfach so gemahlene Nüsse und Datteln und so drin. Und das ist einfach, glaube ich, auch diese Kombination aus Frucht und Nuss und eben diese Samen. Also ich habe das Gefühl, die dann einfach richtig gut und schmeckt ganz wahnsinnig gut.
Und neulich haben wir einmal eine Version mit Schokolade noch gemacht, zusätzlich.
Ja,
das war auch
besonders gut.
Sehr gut.
So, ihr zwei Lieben, mal ist jetzt vielleicht angeregt worden, sich selber mit diesem Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Ich meine, einen Löwenzahn kenne ich, Gänseblümchen kenne ich, einen Gösch und einen Gundermann kenne ich auch. Aber es gibt schon so ab und zu mal ein Pflänzchen, natürlich auch draußen im Wald, wo man denkt, ist es das jetzt oder ist es das nicht? Was gibt denn ihr für einen Tipp, wenn jemand sagt, ich würde gerne mit dem Thema Kräuter mich intensiver befassen? Man sollte schon, glaube ich, am Anfang vielleicht professionelle Hilfe und Unterweisung in Anspruch nehmen, richtig?
Also definitiv. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zuerst mal seinen eigenen Blick dafür öffnet und wirklich das wahrnimmt. Deswegen, so wie du das beschreibst, ist das schon wunderbar, dass einem überhaupt was auffällt. Weil das ist bei vielen ja nicht einmal mehr der Fall. Deswegen ist das voll schön, wenn man da einen Blick dafür hat. Und dann gibt's, also zum Beispiel bei uns im Ort, gibt's vom Tourismusverband organisiert so ganz tolle wöchentliche Kräuterführungen. Von der Volkshochschule gibt's Kurse. Also um da mal so sanft einzusteigen, gibt's da ganz tolle Möglichkeiten. Und sonst kann man natürlich, wenn man da Blut leckt, auch intensivere Kurse machen, so wie wir das gemacht haben. Aber
also ja, zum ersten Mal. Die Kräuterpädagogik gibt's mittlerweile in ganz vielen Regionen, die auch speziell geschulte Frauen, die dann eben Menschen mitnehmen, auch nach draußen in die Natur und das zeigen. Weil ich glaube, auf eine App sollte man sich nicht verlassen. Das ist vielleicht die falsche Herangehensweise oder der falsche Zugang vielleicht in die Natur.
Und gerade wenn man noch nicht so sammelerfahren ist, geht es ja auch um noch ein bisschen mehr Wissen links und rechts und wie man überhaupt damit umgeht. Deswegen, würde man auf jeden Fall empfehlen, da mal irgendwo mitzumachen.
Ja, und vielleicht auch, man muss ja nicht am Anfang gleich alle Pflanzen kennen. Also sucht euch einfach 2, 3 raus, die euch ansprechen, beschäftigt euch mit denen. Und wenn ihr euch mit denen sicher fühlt, dann gibt's die nächsten.
Aber Obacht, Warnung, es kann leichtsam ausarten, wie man an euch sieht, gell?
Ja, es hat Suchtpotenzial.
Ja, definitiv.
Also und vor allem führt, glaube ich, eins zum anderen. Erst fängt man das Kochen an, dann macht man Salben und Mazerate und was halt so dazu kommt.
Ja. Zack ist man mittendrin.
Und auf einmal ist man Kräuterhexe.
Ja.
Ja, geht ganz
aber
schnell.
Das ist nicht das Schlechteste.
Na, bestimmt nicht. Und zum Sammeln eben auch nochmal, dass man da, wie ihr schon ausgeführt habt, respektvoll mit dem ganzen Thema umgeht. Und ich ärgere mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass irgendwo jemand Zeug einfach so weggerissen hat oder einfach zu viel auch genommen hat. Im Wald, wenn du im Wald unterwegs bist, siehst du das manchmal, dass Pilze einfach so umtreten sind, weißt? Dass jemand Pilze so wegtritt, da denke ich mir, ach, Herrschaftszeiten, das muss doch nicht sein. Einfach dieses, sich respektvoll in der Umgebung bewegen, in der man da zu Gast ist einfach auch.
Ja,
gell?
Definitiv. Mhm. Also da ist wirklich Respekt das richtige Wort.
Jetzt haben wir ein langes Wochenende steht ins Haus. Morgen ziehen die Väter los. Vielleicht auch die zugehörigen Mütter, man weiß es nicht. Aber es ist so, dass jetzt zu Tage kommen, an denen viele frei haben und ein bisschen unterwegs sein wollen, unterwegs sein werden, auch eben draußen in der Natur, die ja im Frühsommer so herrlich ist. Wo geht man denn jetzt hingehen bei euch am Tegernsee? Gibt es da so einen kleinen Tipp, wo man sagt, da wäre es jetzt besonders schön, schöne Wanderung, schönes Aussichtsplatzerl?
Also bei uns, wir haben ja zum Glück sehr viele sehr schöne Plätze am Tegernsee. Aber jetzt vielleicht so für die ersten Wanderungen im Jahr, wo man jetzt vielleicht nur ein bisschen an seiner Kondition arbeiten kann, ist jetzt nicht der ultimative Geheimtipp, aber ich mag es trotzdem voll gern und ich mache es jede Woche und ich gehe einfach jede Woche einmal mindestens auf die Neireit. Das ist einfach für mich so der Herzensplatz. Da ist oben eine ganz tolle Gastronomie, die sind super organisiert. Also man ist da nicht allein, definitiv nicht, aber es führen viele Wege rauf und vielleicht macht man als erstes mal sowas, bevor man eine größere Bergtour angeht.
Und oben wird man mit einem wunderbaren Blick über den See belohnt. Also das ist wirklich schön.
Ist ein schöner Platz. Mhm. Und habt ihr noch Zeit, um sowas zu machen? Also dass ihr wirklich, ihr seid sehr, sehr viel draußen unterwegs, ihr habt ja noch eure eigentlichen Berufe, um zu sagen, jetzt gehen wir ganz normal einmal ein bisschen wandern oder vielleicht einmal schwimmen im Sommer oder ein bisschen Boot fahren. Ist da noch Zeit da?
Ja, das sind die ganz wertvollen Mußestunden. Das muss man jeden Tag sich einplanen, weil das ist einfach die Zeit, wo man den Akku auflädt. Und ohne dies kann man das ganze andere auch nicht so wuppen.
Ihr habt ja beiden mit Gästen auch zu tun. Du hast selber auch gesagt, du hast auch ein bisschen was mit Gästen zu tun. Du hast ein Gästehaus. Es bringt ihr denen euer Thema nahe in irgendeiner Form, wenn die Interesse zeigen?
Ja, schon. Also die Bücher sind ausgestellt bei uns. Dann gibt es am Frühstücksbuffet schon auch immer mal das ein oder andere mit dem Kraut. Also doch schon. Also wir haben auch sehr viele Stammgäste, die mich kennen, sagen schon immer, und hast wieder ein Buch rausgebracht? Gibt's wieder was? Doch. Also das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr von uns. Und das leben wir auch und das zwangen wir auch. Und ja.
Gut, dann vielen Dank, dass ihr uns an eurem Wissen habt teilhaben lassen. Köstliches Unkraut. Also ich werde nie wieder einen Kirsch ausreißen.
Sehr gut.
Ich werde einfach sagen, reiß dich zusammen, sonst wirst du Saft.
Genau.
Und dann schauen wir mal, was passiert. Nachlesen kann man alles in Köstliches Unkraut von der Elisabeth Hammersen und der Veronika Hallenbacher. Vielen Dank für euren Besuch im Studio. Schön, dass ihr da wart.
Wir sagen Danke.